hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass dich diese abolitionistische Haltung in Rage bringt, die jetzt auch mehr und mehr wieder aufkommt. Die Abolizistinnen vertreten ja das nordische Modell. Also das heißt, der Kauf von Sex ist illegal, die Prostitution selbst aber nicht. Was stimmt denn für dich an diesem Konzept nicht?
Ja, ich habe das bezüglich dessen erwähnt, dass es immer mehr Polarisierung zu dem Thema Sexarbeit gibt. Es gab eine Zeit, wo das ein bisschen einfacher war, wo es die Akzeptanz gab von Sexarbeiterinnen und ihre Stimmen dazu gehört wurden, was sie eigentlich wollen. Das hat in den letzten Jahren wieder eine Kehrtwendung gemacht, obwohl auch große Organisationen wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty for International sich für einen Schutz von Sexarbeitern im Sinne von Rechten zu geben, sich dafür ausgesprochen hat. Sie haben gerade Ende Mai auch wieder eine Stellungnahme herauszugeben, wo sie anhand von 4 Länderberichten gezeigt haben, wie schädlich es ist, wenn Prostitution in irgendeiner Form stigmatisiert und illegalisiert wird. Und genau das sehen wir bei dem nordischen Modell. Das nordische Modell, angefangen in Schweden 1999, hat genau dazu geführt, dass Frauen eben unsichtbar werden, sich andere Arbeitsplätze schaffen müssen und genau an diesen Arbeitsplätzen eben auch oftmals noch mehr Kosten entstehen, weil wenn ich eine Internetseite brauche, wenn ich einen eigenen Telefonanschluss brauche, wenn ich eine Wohnung mieten muss, dann entstehen logischerweise mehr Kosten, als wenn ich auf der Straße arbeite. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben gesehen, dass sogar die Polizei in Schweden dieses Gesetz sehr kritisiert, weil sie sagen, es ist ein Kontrollgesetz, wir können überhaupt nicht beweisen, wie das vor sich gegangen ist, die sexuelle Verkehr. Und sie finden es auch zunehmend problematisch, damit halt eben eine Stigmatisierung von Kunden vorzunehmen, weil das sind ja gerade diejenigen, die oftmals darauf aufmerksam machen, wenn es irgendwie eine schlechte oder ausbeuterische Situation gibt.
Tatsächlich, die Klienten weisen darauf hin, wenn die Zustände schlecht sind.
Ja, Freiern ist gar nicht daran gelegen, dass sie mit jemandem sexuellen Verkehr haben, die zu etwas gezwungen wird, ganz im Gegenteil. Und von daher passiert es oft, dass diejenigen sich halt eben auch melden. Es ist für sie zunehmend schwieriger, wenn man solche Sachen wie eine Freierbestrafung einführt, weil sie sich dann nicht mehr trauen, irgendwo zu melden.
Du hast lange bei Hydra in Berlin und bei Davida in Rio gearbeitet und das sind beides Prostituiertenorganisationen. Vor diesem Hintergrund, ich gehe jetzt nochmal auf Gunhild Mewis, die eine Abolitionistin ist, ein. Was würdest du denn ihr oder anderen Abolizistinnen sagen, wenn sie sagen, dass Prostitution immer mit sexueller Gewalt einhergeht?
Naja, unsere Erfahrungen sind so, dass wir viele Sexarbeiterinnen kennen, wo es nicht per se Gewaltzustände gibt. In dem Fall, wo es tatsächlich Übergriffe gibt, muss natürlich gehandelt werden. Und gerade in dem Sinne muss eben die Prostitution genauso anerkannt werden wie andere Tätigkeiten, damit eben nicht gesagt wird, naja, das ist ja im Negativ gesagt, das ist ja eine Prostituierte, die macht eh die Beine breit, dann brauchen wir auch nicht so zu urteilen. Das ist ja das, was sehr lange immer wieder bei den Verurteilungen passiert ist, dass halt eben Vergewaltigung oder andere Übergriffe halt als weniger schwerwiegend bei Sexarbeiterinnen gesehen wurden. Und da sind wir natürlich total dagegen. Wir möchten, dass eben Rechte da sind und aus dem Prinzip, dass wenn man Rechte hat, auch viel einfacher sich im Falle von Ausbeutung eben an Beratungsstellen, an Polizei etc. auch wenden kann, verteidigen wir eben auch die Anerkennung als Arbeit. Wir sehen ja in Ländern, wo Prostitution komplett verboten ist, dass das ja total dazu ausgenutzt wird, um die Frauen eben gerade umso mehr zu belasten, dass sie eben in den USA zum Beispiel bis zu Haftstrafen bekommen können und Bußgelder. Also die gleiche Sache, die jetzt im Prostitutionsschutzgesetz, was für mich kein Prostitutionsschutzgesetz, sondern genau das Gegenteil ist, geht es ja darum, wenn man der Anmeldepflicht nicht nachkommt, dass dann eine Strafe, eine Bußgeldstrafe bis zu 1.000 Euro erhoben werden kann. Das zeigt ja nur, dass nicht einem der Schutz irgendwie im Vordergrund steht, sondern eher die Reglementierung und die Kontrolle.
Genau darauf wollte ich jetzt auch nochmal eingehen. Was du gerade erwähnt hast, heißt, dass sobald diese Arbeit in den Untergrund gedrängt wird oder in die Illegalisierung, bedeutet das mehr Belastung und auch mehr Gewalt. Jetzt habe ich aber auch schon das Gegenteil gehört, dass es heißt, dass die Liberalisierung der Gesetzeslage zur Prostitution führt zu mehr Gewalt. Was ist denn jetzt deiner Ansicht nach die richtige Statistik?
Also zum einen gibt es keine Zahlen dafür, dass Liberalisierung bzw. Anerkennung zu mehr Gewalt führt. Also das sind auch aus dem Bereich der Mythen, die gerne dazu benutzt werden, um halt sich gegen Prostitution darzustellen. Also für uns ist auf jeden Fall wichtig, dass alle Vorschläge oder fast alle Vorschläge in diesem Prostitutionsschutzgesetzentwurf dargestellt werden, eher sehr verfassungsproblematisch sind. Da kommt zum einen eben, inwieweit ist er vereinbar mit den Datenschutzrechten. Wenn ich einen sogenannten Hurenausweis installiere, der eventuell sogar örtlich eingeschränkt werden kann, das heißt, ich müsste in jeder Stadt einen neuen Ausweis dann machen, wohl möglich muss ich dafür sogar zahlen. Der Deutsche Juristinnenbund schätzt sogar eine dreistellige Summe dafür ein, dass man überhaupt solche Ausweise bekommt, also diese Prüfung, diese Sprachmittlung, die man dafür braucht etc., bezahlen muss. Das heißt ja, dass dadurch eher Abhängigkeiten erhöht werden. Wenn Namen im Klartext und Adressen drinstehen, dann besteht natürlich extrem die Gefahr, dass das andere zu ihrem Nutzen weitergeben und dadurch entsteht eher Erpressbarkeit statt Schutz. Insbesondere bei Migrantinnen, die aus Ländern kommen, wo die Prostitution strafbar ist oder wo vielleicht sie einfach nicht möchten, dass ihre Familienmitglieder was davon erfährt. Das ist schon das Problematik mit der Meldung. Wo soll sich zum Beispiel eine Migrantin, die hier gerade einreist, erstmal melden? Sie müsste ja dann eine eigens dafür geeignete Wohnung anmieten, weil sie darf sich nicht mehr im Bordell aufhalten zur Übernachtung. Wenn sie an verschiedenen Stellen arbeitet und was oft vorkommt, ist die Mobilität in der Prostitution, dann kann sie das auch nur sehr schwerlich tun, weil dann müsste sie ja jedes Mal sich an- und abmelden wieder. Also es ist eine absolute Krux in der Denkweise und realitätsfern von den Politikern, die diese Gesetze gemacht haben, statt eben Gesetze zu installieren, die der Realität und der Arbeitspraxis angepasst sind. Wir haben ja immer wieder auch, gab es Stellungnahmen sowohl von dem Bundesverband der erotischen sexuellen Dienstleisterinnen, wie auch von MOVE, wie auch vom BUFAS, von den Fachberatungsstellen, wie von Hydra, wo eben darauf hingewiesen wurde. Aber diese Stellungnahmen wurden anscheinend gar nicht wahrgenommen. Wir haben das Problem, gerade bei Frauen, Männern, Transsexuellen, die zeitweise in der Prostitution arbeiten, als Studentin oder aus anderen Gründen nur am zu arbeiten, dass sie noch mehr dieses Zwangsouting, was durch diese Hurenausweise entstehen würde, beschädigt, weil sie eben dann unter Umständen, wenn das jemand erfährt, ihre Wohnung und ihren Job verlieren können. Wir müssen ja mal so sehen, das Stigma und die Diskriminierung ist ja immer noch total groß in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass alle sagen, oh, es ist schon okay für mich, wenn du in der Prostitution tätig bist. Und das, denke ich, ist auch das Problem bei den Abolitionistinnen, dass sie halt eben durch jegliche Verbote, auch wenn es nur die Verbote sind, die die Freier betreffen, letztendlich indirekt damit auch die Frauen, Männer und Transsexuellen in der Sexarbeit diskriminieren und illegalisieren dadurch. Ein anderer großer Punkt, wir haben es jetzt gerade nicht drin, aber es ist bei der letzten Anhörung zur Sprache kommen, wird hier immer wieder über diese Einsichtsfähigkeit gesprochen, was auch ein totales Absurdum ist, dass Behörden, die eigentlich gar keine Ahnung von Sexarbeit haben, also für ein Beratungsgespräch dafür sorgen sollen, ob jetzt eine Frau sich anmelden kann oder nicht. Es ist ja nicht definiert worden, welche Behörde das überhaupt durchführen soll. Stattdessen wird dann gesagt, naja, wir müssen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen arbeiten. Die Vertreter von Behindertenverbänden haben sich total ausgesprochen dagegen, weil sie es als absolut behindertenfeindlich betrachten, vorzuschreiben, was für Menschen mit Behinderung besser sei. Wir haben also in dem Fall Berufszugangsregelungen, die wirklich auch sehr zweifelhaft sind, ob sie überhaupt mit der Verfassung konform gehen. Der andere Punkt ist die Gesundheitsberatung. Es ist ja eine Gesundheitsberatung vorgesehen, die jährlich stattfinden soll, beziehungsweise alle 6 Monate für Menschen von 18 bis 21 Jahren. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der schon 2001 mit dem neuen Infektionsschutzgesetz abgeschafft wurde. Also bereits vor dem Prostitutionsgesetz 2002, was damals in Kraft trat, ist abgeschafft worden, das alte Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, wo letztendlich nur die weiblichen Prostituierten in die Gesundheitsämter einbestellt wurden, um ihm einen sogenannten Hurenbockschein, haben wir es damals genannt, auszuhändigen, wo sie eben zwangsuntersucht werden und was sie dann der Polizei vorlegen mussten. Solche Sachen sind schon lange abgeschafft worden, weil sowohl die Deutsche AIDS-Hilfe wie diverse Stellungnahmen von den Gesundheitsämtern gesagt haben, zur Prävention gehört vor allem eine anonyme Beratung und eine kostenlose Beratung. Wenn eine Gesundheitsberatung, eine Pflichtgesundheitsberatung wieder eingeführt ist, hebeln wir die ganzen Erfahrungen der letzten 20 Jahre aus, die nämlich dazu geführt haben, dass eben alle Menschen, und das ist ja nicht nur die Sexarbeiter, das ist ja auch der Kunde oder überhaupt Menschen, die sich darüber Gedanken machen und gerne wissen möchten, wie es ihnen gesundheitlich geht, eben anonym zu einer gesundheitlichen Beratungsstelle gehen können. Also es ist genau die Kehrtwendung auch und auch hier wieder mehr Kontrolle und im Gegenteil führt es zu weniger Schutz.
Du hattest noch was geschrieben, dass das sogenannte Prostitutionsschutzgesetz jetzt im Familienausschuss war letzten Dienstag, habe ich das richtig verstanden?
Es gab eine erste Lesung im Bundestag und zwar absurderweise genau am 2. Juni, dem Internationalen Hurentag, wo wir immer gerne daran erinnern, weil 1975 die französischen Sexarbeiterinnen die Kirchen besetzt haben in Lyon und danach auch in Paris, um eben auf die Gewalt und Übergriffe durch die Polizei aufmerksam zu machen. Seitdem haben wir diesen Tag und machen auf Repression aufmerksam. Und just an diesem Tag wird eben ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der diese Repression eher wieder einführt. Danach gab es eine Lesung, und zwar am 6. Juni im Familienausschuss, das stimmt. Und dort wurden eben Experten dazu angehört, wo diverse Stellungnahmen auch dargestellt haben, wie problematisch eben diese Anmeldepflicht und diese Gesundheitsberatung ist. Also ich finde es extrem wichtig, dass sich eben die Gesellschaft auch engagiert, dass solche Formen, solche Sonderbehandlungen, die wir eigentlich in keinem anderen Berufsfeld haben, nicht zustande kommen. Und wir haben eine breite Unterstützung, sowohl vom Deutschen Juristinnenbund wie von der Diakonie, wie auch diverse runde Tische zur Prostitution, die alle diese Vorschläge ablehnen. Weil de facto gerade diese Anmeldepflicht nicht das Anzeigen der Arbeit ist, sondern dadurch, dass es ihr verwehrt werden kann, der einzelnen SexdienstleisterInnen, dass es zu einer Erlaubnispflicht wird. Ich finde, das ist ganz wichtig, das klarzustellen, in welche Richtung dieses Gesetz geht. Dass es nämlich das Gegenteil bewirken wird, weil nämlich viele wahrscheinlich einfach in den Untergrund abtauchen werden, damit sie damit nichts zu tun haben. Und damit ist genau das Gegenteil dann erlangt, das, was beabsichtigt wird, indem wir nämlich einen transparenteren Umgang haben mit Sexarbeit und dadurch auch die Möglichkeit haben, Beratung zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es wirklich immer noch nicht in Deutschland flächendeckend Beratungsstellen gibt, was ein anderes Manko ist. Stattdessen sollte lieber dort investiert werden und genauso in die Peer-Arbeit, wo eben die Sexarbeiterinnen von Kollegin zu Kollegin beraten können und alle möglichen Informationen geben können, wie gute Arbeitsverhältnisse eingefordert werden. Das finde ich wäre ein anderer Vorschlag, der sicherlich weitaus wegweisender und mehr zum Schutz führen würde, statt diese repressiven Maßnahmen.